Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Hier in unserer Sendung Nach Redaktionsschluss sitzen wir zusammen, um über unsere Arbeit als Journalistinnen und Journalisten zu reflektieren, mit Hilfe unserer Hörer. Ich bin Brigitte Beetz aus der Medienredaktion des Deutschlandfunks und heute geht es um die Berichterstattung aus den USA.
Es gibt ja jetzt auch eine große Faszination für das, was in den USA passiert.
Wirtschaftlich, militärisch, auch kulturell, was in den USA passiert, hat eben Auswirkungen auf die ganze Welt.
Und zumindest gefühlt weiß ich mehr über Washington als über Peking, über Nairobi, über Madrid.
Und wir schauen in die USA, wo Präsident Trump und Herausforderer Biden heute Nacht beim zweiten TV-Duell aufeinandertreffen werden.
Wir schauen in die USA.
Und wir blicken in die USA zum größten Sportevent.
Wir schauen in die USA.
Wir blicken in die USA, genauer nach Kalifornien.
Wir blicken in die USA.
Und wir blicken in die USA.
Wie geht das Ihnen, Jonas Lei? Sie sind Student der Staatswissenschaften in Erfurt und ich denke mal schon aus diesem Grund an Informationen aus den USA interessiert.
Ich würde tatsächlich sagen, es ist trotz allem ein Tick zu viel. Also es ist ein sehr starker Informationsflut, die auf die Leute einprasselt. Und ich bin insofern tatsächlich nicht ganz zufrieden, weil wenn man halt den Vergleich zieht, also klar, natürlich die USA nehmen einen enormen Stellenwert an Bedeutung ein, gerade für Deutschland, historisch gesehen, aber auch globalpolitisch im aktuellen Zeitpunkt. Aber ich denke halt, dass sich das Kräfteverhältnis in der internationalen Politik und auch die Beziehungen Deutschlands in der internationalen Politik langfristig gesehen verändern werden. Und dass es halt da wichtig ist, dass man seinen Fokus nicht so extrem, wie es in dem momentan, also wie es momentan der Fall ist, auf die USA legt, sondern eben auch andere Regionen der Welt betrachtet, die auch ihre Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland haben. Also wenn man sich überlegt, die letzten Wochen wurden dominiert von dem US-Wahlkampf, während aber immer noch globale Krisen stattfinden und auch tatsächlich noch Kriege stattfinden, die in diesem Kontext komplett untergehen.
Aber wieso haben wir da diese Überfülle an Informationen aus den USA? Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion beim Berliner Tagesspiegel und war 8 Jahre lang sogar auch Korrespondent des Blattes in Washington. Herr von Marschall.
Also ich glaube, wenn man sich deutsche Auslandsberichterstattung auch im Vergleich zur Auslandsberichterstattung anderer europäischer Staaten von einer ähnlichen Größe, also Frankreich, Italien, Großbritannien anschaut, dann fällt zum einen auf, dass natürlich die Länder entsprechend ihrer Geschichte ihre Auslandsberichterstattung machen. Also es ist kein Wunder, dass in Frankreich frankophone Länder in Afrika oder sonst wo auf der Welt eine größere Rolle spielen, dass bei den Briten ihre ehemaligen Kolonien eine große Rolle spielen. Aber was Deutschland, das ja nicht so viele Kolonien hatte, was hier schon auffällt, es ist halt doch stark davon abhängig, ob sozusagen eine emotionale Verbindung besteht zwischen den Deutschen und den Ländern, über die man berichten könnte. Und da ist halt dann sind die USA überlebensgroß. Nun muss man vielleicht noch dazu sagen, Herr Lei spricht ja aus Erfurt. Das sind, wenn ich das jetzt mal sagen darf, Sie müssen mehr über Ihren persönlichen Hintergrund sagen, aber die neuen Länder, die wir immer noch neue Länder nennen, obwohl wir 30 Jahre nach der Einheit sind, haben natürlich einen anderen emotionalen Haushalt in Bezug auf die USA als die alte Bundesrepublik. Für die alte Bundesrepublik ist das halt, sind die USA das Land, das nach dem Krieg eine überlebensgroße Rolle gespielt hat, das einerseits ein Riesenvorbild war, was so Musik und was ist schick und was ist modern anbetrifft und auf der anderen Seite natürlich auch eine Macht war, an der man sich abgearbeitet hat, wenn die aus deutscher Sicht Fehler gemacht haben. Vietnamkrieg, Ronald Reagan, der Umgang mit Südamerika, den Juntas und so weiter. Also es ist halt, es hat eine viel größere emotionale Rolle als andere große Mächte in der Welt. Und das spiegelt sich in der deutschen Berichterstattung und wie viel Raum die USA da einnehmen.
Jonas Lei studiert zwar in Erfurt, aber wenn ich seinen Akzent richtig interpretiere, ist er nicht aus den neuen Ländern.
Das hört er sich so an, genau.
Da haben Sie recht. Also ich bin ursprünglich nicht aus Thüringen, sondern ich komme tatsächlich ursprünglich, wie man wohl sehr eindeutig hört, aus Bayern. Genauer gesagt aus der Oberpfalz. War dann auch erst in Niederbayern im Studium und bin dann für meinen Master jetzt nach Erfurt. Aber natürlich, das mit der emotionalen Bindung an die USA der alten Bundesrepublik, da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu, dass die existiert und dass die auch maßgeblich für die Berichterstattung oder maßgeblichen Einfluss auf die Berichterstattung hat. Aber zum Beispiel der Punkt mit den Kolonien, mit den ehemaligen Kolonien, die Sie angesprochen haben, das ist auch ganz interessant, weil zum Beispiel, wenn ich mich nicht täusche, war es im August, hat die Bundesrepublik Deutschland ein Entschädigungsangebot an Namibia gemacht für den Völkermord an den Herero und Nama. Das war eine aus meiner Sicht relativ lächerliche Summe von 10 Millionen Euro. Also das ist wirklich extrem gering als Entschädigungszahlung für eine solche Gräueltat. Und das ist tatsächlich in der Berichterstattung untergegangen. Da bin ich erst drauf aufmerksam geworden, als ich auf Instagram von einer afrodeutschen Organisation einen Bericht oder einen Post gesehen habe, der sich damit befasst hat. Und das ist eben in dem ganzen Vorfeld der Berichterstattung über die US-Wahl untergegangen, meiner Ansicht nach. Und das spielt schon durchaus eine Rolle in Bezug auf Deutschland und das Verhältnis Deutschlands zu anderen Ländern in der Welt.
Was genau kritisieren Sie dann, dass wir zu viel US-Nachrichten konsumieren oder berichtet bekommen, die gar nicht so sehr viel mit uns zu tun haben?
Ich würde kritisieren, dass die Berichterstattung sich, sobald solche Ereignisse wie eben die US-Wahl stattfinden, extrem auf diese Ereignisse beschränkt und dann der Rest des Weltgeschehens so ein bisschen unter den Tisch fällt. Also quasi, dass man hat es noch in der Berichterstattung, aber es bekommt bei weitem nicht den Raum im Vergleich zu der US-Wahl, den es eigentlich bekommen müsste. Wenn man allein die historische Verantwortung in dem Fall anschaut, dann müsste eigentlich zum Beispiel dieser Punkt, den ich angesprochen habe, müsste da einen größeren Stellenwert bekommen, als er dann bekommen hat.
Wie sehen Sie das, Herr von Marschall?
Ja, ich glaube, es hängt jetzt auch ein bisschen damit zusammen, welche Medien wir nutzen, wie stark wir sie nutzen. Also ich würde jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, als jemand, der bei einer Tageszeitung arbeitet im Bereich Außenpolitik, würde ich nicht sagen, dass das Thema Entschädigung der Hereros in Namibia klein gespielt wurde. Das wurde bei uns jedenfalls sehr groß gespielt, wurde auch in Zeitungen wie der Süddeutschen oder der FAZ relativ prominent gespielt. Und zwar nicht erst jetzt im August, sondern schon seit Jahren. Ich meine, das ist ja eine Entwicklung über mehrere Jahre gewesen. Nur das Gegenargument ist, wir können ja mit den neuen Techniken ziemlich genau messen, was Leser interessiert. Sicher hat das auch immer eine Frage, was präsentieren wir wo, in welcher Größe. Aber letzten Endes finden ja Leser auf diesen Webseiten sehr, sehr viele Themen. Und wir können inzwischen genau messen, welche Artikel werden wie oft angeklickt, wer bleibt da nur 10 Sekunden drauf, wer liest 1,5 Minuten oder noch länger einen Artikel zu Ende. Und es ist für mich verblüffend, in welchem Maße alle Artikel, wo Trump vorkommt, geklickt werden. Jedenfalls bei uns kann ich das nur sagen. Also es ist nicht nur eine Vorgabe der Redaktionen, die also vorsortieren, das sollt ihr wichtig finden, das sollt ihr nicht so wichtig finden, sondern wir können einfach sehen, worauf die Leserinnen und Leser gehen. Und das ist eben, und da kommen wir zur emotionalen Bindung zurück, in einem ganz erstaunlich großen Maße werden USA-Artikel geklickt.
Jonas Leise, sind ja jünger als Christopher Marschall und ich. Wir beiden Journalisten sind ja in der alten Bundesrepublik groß geworden mit dem großen Bruder USA, der uns im Zweifelsfall, im Kriegsfall auch beschützen würde. Das war so dieses Narrativ, in dem wir groß geworden sind. Fühlen Sie sich da als jüngerer Mensch immer noch genauso zu Hause?
Meiner Ansicht nach ist halt vor allem Trump ein unglaubliches Buzzword. Also mit Trump, mit dem Begriff, mit der Person kann man immer was anfangen. Da muss man auch nicht besonders politisch interessiert sein, um mit diesem Begriff den einordnen zu können, diesen Menschen wahrzunehmen. Aber ich denke halt, also ich denke tatsächlich, dass die USA auch in meiner Generation immer noch enormes Interesse hervorrufen, gerade weil die Politik und das politische Geschehen in den USA in den letzten Jahren diese Form angenommen hat, eben auch diese unglaubliche Polarisierung durchgemacht hat. Und das ist natürlich einerseits sehr interessant, aber andererseits bietet es für Leute, die politisch nicht sonderlich interessiert sind, auch einen unglaublichen Unterhaltungswert, würde ich jetzt mal behaupten.
Aber sind wir auf diesen Unterhaltungswert nicht auch ab und zu ein bisschen reingefallen, Christoph von Marschall? Diese Konzentration auf einen Präsidenten, der ja gar nicht so sehr qua seines Amtes, sondern auch, sagen wir, qua des Irrsinns, den er teilweise per Twitter zum Beispiel von sich gibt, eben diesen großen Unterhaltungswert hat?
Ja, also ich glaube, dass man den Umgang der Medien insgesamt mit Trump auch ruhig noch mal kritisch Revue passieren lassen kann, das fängt natürlich mit den US-Medien an, die Trump immer als eine Möglichkeit begriffen haben, schon früh Klickraten zu erzeugen, Interesse zu erzeugen, ihre eigene Nutzung in die Höhe zu treiben. Und Trump hat das sehr, sehr geschickt genutzt. Also wenn die US-Medien kritischer mit Trump umgegangen wären oder ihn genauso behandelt hätten wie Hillary Clinton, die immer als langweilig galt, nicht? Die hat man halt nicht in Sendungen reingestellt, während das amerikanische Fernsehen im Wahlkampf 2016 Trump immer sofort in Sendungen reingestellt hat, weil alle davon ausgingen, der bringt doch sicher wieder einen Klopper und da haben wir eine Nachricht für uns, nicht? Und insofern muss man das schon mal kritisch Revue passieren lassen, inwieweit sich Medien haben von Trump benutzen lassen und zu seinem Nutzen haben benutzen lassen und ihn überhaupt erst möglich gemacht haben. Aber es gibt eben jenseits dieses tendenziellen Versagens der Medien offenbar eben auch ein großes Bedürfnis, Trump-Nachrichten zu verfolgen, weil sie halt Emotionen hervorrufen. Und insofern wäre ich auch vorsichtig mit so Begriffen, ist Trump irre oder hat er irre gehandelt? Er hat einfach das System genutzt, so wie er es verstanden hat, wie er meint, dass diese Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert. Und er hat das auf eine bedenkliche oder, wenn Sie wollen, auf eine sehr effektive Art, hat er das einfach genutzt. Und das sollte Medien dazu bringen, nochmal drüber nachzudenken, wem wir erlauben, uns als Resonanzboden, als Lautsprecher in welcher Art zu benutzen.
Also ich sehe das tatsächlich ähnlich oder eigentlich genauso. Vor allem hat man, also dieses Ausnutzen hat man früher, also schon 2016, wirklich erkennen können. Sobald die Aufmerksamkeit irgendwie abgeflacht ist, kam der nächste Skandal oder der nächste Aufreger. Und gerade die US-Medien haben sich da extrem ausnutzen lassen und haben erst dieses Jahr im Wahlkampf angefangen, dann den Stecker zu ziehen quasi. Also ich erinnere mich an die Pressekonferenz am Tag nach der Wahl oder als dann die ersten Sender quasi die Präsidentschaftswahl in Richtung Joe Biden für gewonnen erklärt haben. Das war dann auch gar nicht am Tag nach der Wahl, sondern erst am Samstag, glaube ich, mich zu erinnern. Dann gab es ja diese wirklich äußerst absurde Pressekonferenz von Donald Trump, die im Endeffekt nur aus Lügen bestand. Und da ist es vorgekommen, dass dann die Übertragung dieser Pressekonferenz abgebrochen wurde. Und sowas hätte ich mir halt vorher schon gewünscht, dass man explizit darauf eingegangen wäre, entweder zu sagen, das ist gelogen, das stimmt schlicht und einfach nicht, oder dass man ihm einfach keine Bühne mehr gegeben hat, weil er ja wirklich strukturell gelogen hat. Also man hat da ja einen pathologischen Lügner. Wie war es? Es gab irgendeine Studie oder irgendeine Zählung über die Lügen, die er auf Twitter verbreitet hat, und es waren über 20.000. Also das ist der Wahnsinn. Und dann solchen Menschen eine Bühne zu geben, dass sie ihre Lügen verbreiten können, das führt dann zwangsläufig dazu, dass sich eben auch so eine Kultbewegung um sie bilden kann, wie es ja jetzt stattgefunden hat, und aber auch, dass solche Leute Einfluss gewinnen können, wie Trump ja dann getan hat.
Es ist ja so, dass sich nicht erst seit Trump die internationalen Koordinaten auch verschieben. Also wir beobachten einen zunehmenden Isolationismus in den USA. Wir beobachten den Aufstieg Chinas zum Beispiel. Xi Jinping, also so viel habe ich jetzt verstanden. Beim Rest, das war jetzt ein Ausschnitt aus Wong Kims Observation. Das ist ein Wirtschaftsblog. Das ist natürlich die Frage, kümmert uns das? Aber in 12 Jahren, so schätzt es das Center for Economics and Business Research in London, wird China an den USA wirtschaftlich vorbeigezogen sein. Das ist also gar nicht mehr so lange hin. Müssten Medien dem nicht auch mehr Rechnung tragen, Herr von Marschall?
Frage ich mal andersrum. So wie Sie es gefragt haben, kann ich ja nur suggestiv mit Ja antworten. Wenn ich es jetzt aber nochmal in den Kontext nehme, nicht? Also würden wir über eine chinesische Wahl so ausführlich berichten wie über die US-Wahl 2020? Nein, würden wir nicht. Aber nicht nur, weil wir China nicht so wichtig nehmen, sondern das fängt ja damit an, dort gibt es ja gar keine Wahl, nicht? Und dort können wir ja überhaupt nicht so über zwei Lager berichten, wie wir das in den USA spannend fanden zwischen Trump und Biden. Bei den China haben wir halt das Gefühl, das ist ja sowieso vor klar, wie das ausgeht, ist halt eine völlig andere Form von politischer Führungsauswahl. Dasselbe würde für Russland gelten. Und jetzt könnte ich halt abstufen, weitere Länder. Es ist also aus meiner Sicht so ein Mittelding. Ja, wir berichten, selbst wenn ich das jetzt, was ich gerade vorausgeschickt habe, in Rechnung stelle, immer noch überproportional viel über die USA und besonders in diesem Wahljahr. Und es hat aber den emotionalen Hintergrund, wofür Leute sich auch interessieren. Also das hat hier ja niemand behauptet, aber manchmal treffe ich in solchen Diskussionen so dieses Gefühl an, ja, die Medien, nicht, die haben irgendwie sich verabredet, was wichtig und was unwichtig ist. Das ist ja nicht so. Es gibt ja nicht wie im Dritten Reich einen Reichsmedienleiter, der die Chefredakteure morgens alle anruft und ihnen sagt, was wichtig ist, ja, sondern wir sind ja, machen das ja freiwillig und auch nicht in Absprache. Also es gibt auch keine Absprache zwischen der Chefredaktion des Deutschlandfunks und der Chefredaktion des Tagesspiegels morgen, was die wichtigen und die unwichtigen Themen sind, sondern wir kommen irgendwie unabhängig voneinander, manchmal zu unterschiedlichen, aber oft auch zu sehr ähnlichen Gewichtungen. Und die sind zum Teil auch dadurch gesteuert, was für eine Response wir von Mediennutzern bekommen. Wenn wir durch Klickraten erfahren, die Leute interessiert nur Trump einfach mehr als Präsident Xi in China, dann bringen wir auch mehr über Präsident Trump und weniger über Präsident Xi.
Wobei ich jetzt natürlich hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk habe natürlich gut reden. Müsste man trotzdem mehr über China berichten? Sozusagen als Auftrag des Journalismus.
Soweit man das kann. Wir müssten ja da zum Beispiel auch immer dazu sagen, dass wir ja im Zweifel gar nicht die Erlaubnis bekommen, nach Tibet zu reisen und dort objektiv, so wie man in Großbritannien über eine Minderheit und den Umgang mit ihr berichten würde. Ja, das können wir ja überhaupt nicht. Und auch über die Pandemie konnten Journalisten in China nicht frei berichten, sondern da sind immer Aufpasser dabei und so weiter. Das ist halt auch eine Frage, wie weit kann man das kenntlich machen, ohne zu riskieren, wenn man es kenntlich macht, dass man dann auch seine Akkreditierung verliert und aus dem Land ausgewiesen wird, nicht?
Jonas Ley, würden Sie lieber, Hand aufs Herz jetzt und auch wirklich ehrlich geantwortet, würden Sie gerne mehr über China lesen?
Es kommt auf den Kontext drauf an. Also es kommt ganz klar auf den Kontext drauf an. Und der Herr von Mascher hat natürlich recht. Man hat da zwei unterschiedliche Regierungsformen, Regierungssysteme. Und da ist es natürlich klar, dass in einem System wie in China faktisch kein freier, unabhängiger Journalismus herrscht und somit auch die ausländische Berichterstattung über dieses Land extrem eingeschränkt ist, beziehungsweise fast unmöglich. Natürlich würde ich mehr Berichterstattung über China, gerade bei so Themen wie, was den Umgang mit den Uiguren angeht oder was jetzt den Umgang Chinas mit Hongkong angeht, da würde ich schon gerne mehr erfahren drüber, auch wenn zum Beispiel, welche deutschen Unternehmen profitieren von uigurischer Zwangsarbeit. Solche Themen.
Ich habe immer ein bisschen den Eindruck, wenn ich die außenpolitischen Leitartikel lese, die es gibt, fordern Journalisten immer relativ viel. Zum Beispiel die Bundesrepublik soll sich im Verteidigungsfall ein bisschen unabhängiger aufstellen. Die Europäer müssen sich mehr zusammenraffen, müssen sich emanzipieren von den USA. Aber die Journalisten konzentrieren sich ja doch auch selber sehr stark auf diese alte transatlantische Verbindung, Herr von Marschall.
Ja, das tun wir, aber ich finde eben aus den Gründen, die ich vorhin sagte, weil wir damit eben doch einem Leserinteresse nachkommen. Und was Herr Ley jetzt sagte, nur noch mal kurz zu den Uiguren und so weiter, dass ich finde das völlig richtig, dass wir solche Themen machen müssten. Nur eben möglicherweise würde ich jetzt kurz mit diskutieren wollen, ob die Ausrichtung, die er jetzt gerade vorschlug, ob das die einzige ist, sondern man muss es dann eben in der Abwägung machen. Man müsste eben auch mit versuchen, repräsentativen Führern der Uiguren reden. Was wollen die eigentlich lieber? Dass wir uns da engagieren und dann natürlich, also dass deutsche Industrie sich dort engagiert und dann zum Teil auch Pekinger Forderungen nachkommt? Oder ist es besser, wenn man es gar nicht macht? Das ist auch eine Abwägungsfrage. Ich bin halt nicht so sicher, ob es diesen uigurischen Arbeitnehmern besser ginge, wenn sie nicht von VW in Klammern ausgenutzt werden, sondern von anderen, die vielleicht noch weniger ethische Bedenken haben und auch nicht von der deutschen Öffentlichkeit kontrolliert werden. Wir wissen ja, dass das so ist, weil es deutsche Medien gibt, die das genauso berichtet haben, wie es Herr Ley dargestellt hat, nicht? Und wir brauchen dann nur beides, nicht? Auch die ethische Abwägung. Also die Kritik ist ja auf jeden Fall erstmal berechtigt, aber sie muss dann auch in Kontext gestellt werden, was die Alternativen sind und was die Vor- und Nachteile dieser Alternativen sind.
Wenn ich uns jetzt so zuhöre, komme ich so ein bisschen zu dem Schluss. Eigentlich ist doch alles gut, wie es gerade ist. Die Hörer und die Leser kriegen das, was sie gerne hören möchten. Wir sind auch emotional mitgenommen, weil wir uns eben sehr mit den US-Amerikanern identifizieren. Jonas Leib, wie sehen Sie das?
Also wir identifizieren uns schon einerseits mit den US-Amerikanern, was aber auch oftmals ein Trugschluss sein kann, weil die US-amerikanische Gesellschaft ist einfach anders, also gerade als die deutsche Gesellschaft. Da gibt es extreme Unterschiede, die meiner Ansicht nach überwiegen mit den Ähnlichkeiten. Es ist schwierig, da jetzt zu einer Einschätzung zu kommen. Aber ich denke halt, dass, wie gesagt, es gibt bestehende Ähnlichkeiten, aber gerade, um nochmal zu einem meiner vorherigen Argumente zurückzukommen, dieser Überfluss, doch, würde ich schon sagen Überfluss, der dann kommt an Nachrichten zu bestimmten Themen. Klar, es ist orientiert an dem Interesse der Leserinnen und Leser und der Zuschauer und Zuschauerinnen, aber die Frage ist dann, muss ich jetzt 5000 Mal den gleichen Bericht zu einem Thema lesen oder muss ich da meinen Fokus dann nicht verändern? Also da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits ist es wichtig, sich mit den USA noch in einem großen Umfang zu beschäftigen, eben aus historischen Gesichtspunkten, aus Gesichtspunkten der internationalen Kooperation, der internationalen Organisationen. Aber andererseits ist die Frage dann wirklich auch, inwieweit ist dieses Interesse der Menschen nicht auch eine Rückkopplung einfach auf die Menge an Informationen, auf die Informationsflut, die man hat?
Finde ich sehr berechtigt, den Hinweis. Und deswegen, um sozusagen diese beiden Fragen zusammenzunehmen, das, was Sie gerade sagten, Herr Leiber, auch das, was Sie, Frau Baetz, gefragt haben, ob alles okay ist. Nee, wir sollten uns mal fragen, was wir besser machen können, wie wir es interessanter machen können. Dass halt nicht dieses Eindruck von Gleichförmigkeit und das auch noch in der großen Zahl entsteht. Und da finde ich, da könnten wir vielleicht was machen, indem wir öfter einfach mal deutsche Sichtweisen in Frage stellen. Also ich würde jetzt nicht so sehr dagegen angehen, ist es richtig, Trump schlecht oder gut oder wie auch immer zu finden, sondern ich würde eine andere Perspektive vorschlagen. Warum vergleichen wir nicht öfter, wie Italiener, Niederländer da drauf gucken? Es ist nämlich interessanterweise so, dass in Zeiten, wo Präsidenten wie Trump reagieren, die Deutschen sehr schnell sehr negative generelle Bilder über die USA haben. Das können Sie in Umfragen nachlesen. In anderen europäischen Ländern verschlechtert es sich nicht so radikal wie bei uns, wenn dort ein Präsident ist, den wir als unsympathisch empfinden. Umgekehrt gehen die positiven Bewertungen der USA anderswo nicht genauso nach oben, wenn dann ein Sympath auf einmal in Washington sitzt, nicht? Also in den letzten Amtsmonaten von George W. Bush, einem in Deutschland unbeliebten Präsidenten, waren die generellen Bewertungen der USA in Deutschland negativer als im übrigen Europa. Und als Obama dran kam, schossen sie auf 87% positiv, was sonst nirgendwo in Europa passierte, nicht? Also das ist zum Beispiel mal so eine Perspektive, dass wir vergleichen unsere deutschen emotionalen Bauchreaktionen mit denen in anderen Ländern. Dadurch ergibt sich eine andere Perspektive. Jetzt sind wir uns alle, wir haben jetzt gerade eine Umfrage, dass die Art, wie diese Wahl abgelaufen ist, mit all den Zweifeln, die Donald Trump an ihr geweckt hat und den Behauptungen, der sei manipuliert worden, führen im Moment dazu, dass über 50% der Deutschen sagen, in einer jüngsten Umfrage, ihr Glaube an die amerikanische Demokratie habe stark gelitten. Und da kann man ja mal die Gegenfrage stellen, was ist da eigentlich passiert? Müssen wir sagen, das amerikanische System hat versagt? Das ist, kann man ja mit guten Begründen sagen, nicht? Also wenn da so ein Präsident von Manipulation spricht und so. Oder soll man umgekehrt sagen, gerade weil es den Konflikt gibt und weil die Checks und Balances sich am Ende durchgesetzt haben, könnte man ja auch die Gegenthese aufstellen. Lass uns das doch erst mal überlegen. Vielleicht ist es ja gerade ein Beweis, dass das ganz gut funktioniert, weil es sich das System gegen diese Manipulationsvorwürfe zur Wehr setzen und durchsetzen konnte. Also ich will das mal als eine offene Frage formulieren. Und wenn man die Dinge sozusagen unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten für denselben Nachrichtenvorgang anbietet, ob es das nicht interessanter macht und wir sozusagen in eine Debatte reinkommen, anstatt sozusagen Meinungen, die wir sowieso haben, durch die Nachrichten, wie wir sie rezipieren, immer nur bestätigt werden.
Ich frage mich, ob diese Beschäftigung mit den USA nicht provinzieller ist, als sie sein müsste, weil wir einfach zu sehr nur uns auf eine übrig gebliebene Supermacht konzentrieren, aber gar nicht so richtig mitkriegen, wo die anderen inzwischen heranwachsen.
Ich sehe das ähnlich. Also ich denke vor allem, dass das alte Mächteverhältnis, an das wir uns verständlicherweise, weil es uns Sicherheit gibt und auch ein grundlegendes Verständnis, wie die Weltpolitik funktioniert, dass das im Abklingen ist, dass sich dieses Verhältnis der Mächte untereinander im internationalen, also auf dem internationalen Parkett, das wird sich in der Zukunft ändern. Also man hatte ja in den USA, hat der Prozess ja schon vor langem angefangen, dass man sich zu sehr auf sich selber konzentriert und aus dem internationalen Geschehen zurückzieht. Deshalb denke ich, dass man das endlich eingestehen muss, dass die USA weniger Interesse daran haben, ihre vergangene Rolle in der internationalen Politik in dem Ausmaß wahrzunehmen und dass man sich einfach tatsächlich dann damit abfinden muss, dass man mehr auf sich alleine gestellt ist zukünftig und man sich in egal welcher Form auf andere Regionen der Welt konzentrieren muss, verstärkt, weil man das eben gezwungenermaßen jetzt einfach machen muss, weil eben diese alten Strukturen so zukünftig nicht mehr existieren werden.
Wenn ich sozusagen den Wunschzettel, wo brauchen wir mehr, würde ich sagen, fangen wir direkt in unserer Nachbarschaft an. Wir brauchen wesentlich mehr Berichterstattung über Europa und zwar da, wo europäische Staaten nicht einer Meinung sind, sondern unterschiedlicher Meinung sind, was eben die europäische gemeinsame Politik so erschwert. Wir bräuchten viel mehr Bewusstsein, wie unterschiedlich diese 27 EU-Staaten mit den USA umgehen. Da gibt es Länder, die haben ganz großes, viel größeres Vertrauen als wir und Länder, die das ablehnen. Und also nicht so sehr, wie sollte man, wenn man alle europäischen Werte ernst nimmt, denken, sondern vielmehr faktische Berichterstattung. Wie stehen die unterschiedlichen europäischen Länder zu Migration, zu Klima, zu den USA, zu China? Das würde uns, glaube ich, helfen. Da habe ich die größten Bauchschmerzen, dass wir zu wenig machen.
Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Jonas Ley, Student in Erfurt, und Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion beim Berliner Tagesspiegel. Das war nach Redaktionsschluss heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Wenn Sie selber auch an einer Produktion teilhaben wollen, wenn Sie selbst eine Frage haben, die sich mit Medien beschäftigt, dann schreiben Sie uns doch an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nach Redaktionsschluss in einem Wort. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Bleiben Sie gesund, alle.
Ja, Sie auch.
Danke.